Ja, es kommt in unserem Leben eigentlich recht häufig vor, in meinem Leben zumindest, dass wir Menschen kennenlernen, die meinen, dass sie Christen seien und dass sie Gott kennen würden. Und dann tritt irgendein Problem in ihrem Leben auf. Und da stellt sich raus, dass diese Menschen sich von Gott abwenden. Ihr Glaube stellte sich als ein toter Glaube heraus, ein nicht lebendiger Glaube. Denn sie gaben das auf, was wie ein echter Glaube aussah. Das ist sehr traurig. Nun, die Art von Prüfung, in die wir hineinfallen, und wir sind im Jakobusbrief, ihr dürft den Jakobusbrief aufschlagen, Kapitel 1, übrigens der dritte Teil, Schwierigkeiten überwinden, den Sieg erringen. Aber die Art von Prüfung, die in unser Leben hineinkommen, die sind genau dazu gedacht, um zu zeigen, ob wir echten oder falschen Glauben besitzen. Sie sind dazu da, unseren Glauben zu kräftigen. Und genau das hat Jakobus in der Einleitung seiner wunderbaren Epistel in dem Sinn. Die Frage des lebendigen Glaubens ist ihm in seinem ganzen Brief, durch den ganzen Brief hindurch ein Anliegen. Er befasst sich mit dem Thema der Problematik echte Errettung. Der ganze Brief stellt gewissermaßen eine Serie von Tests dar, von Prüfungen, die dazu dienen sollen, die Echtheit des Glaubens eines Menschen zu beweisen. Der ganze Brief ist eine Serie von Tests für lebendigen Glauben. Der erste ist der Test schwerer Lebensprüfungen, bei denen wir entweder an Gott festhalten oder Gott verlassen. Wir müssen alle die Stärke oder Echtheit unseres eigenen Glaubens verstehen. Das müssen wir nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern das müssen wir auch bei anderen erkennen. Und um euch das auf biblische Weise zu veranschaulichen, möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Fragen zu diesem Glauben. Wie würdet ihr das geistliche Leben eines Menschen beurteilen, der erstens bereitwillig das Evangelium gehört hat, aufgeschlossen ist und gespannt ist, neugierig, begierig und zweitens das Wort ohne Widerstand persönlich annimmt, drittens mit Freude darauf reagiert und viertens geglaubt hat? Das ist jemand, der bereitwillig das Evangelium gehört hat, das Wort persönlich angenommen, mit Freude darauf reagiert und geglaubt hat. Und die Frage ist, sind das Zeichen echter Errettung? Sind das die Zeichen eines echten Christen? Ist das charakteristisch für echten, entstandenen Glauben? Und ich sollte doch erstmal was anderes aufschlagen, und zwar Lukas Kapitel 8. Geht mal bitte mit mir zu Lukas Kapitel 8 und dort Vers 13. Dieser Vers erklärt einen Teil des Gleichnisses vom Seemann. Und dieser Abschnitt hat mit dieser flachen Erde zu tun und der sich steiniger Boden befindet. Und es heißt dort, Lukas 8, Vers 13, die aber auf dem Felsen sind, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Also sie hören das Evangelium bereitwillig und sie sind sehr bereitwillig und nehmen es auf. Und dann heißt es, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und dann heißt es, zur Zeit der Versuchung geschieht was? Fallen sie ab. Und hier geht es um diejenigen, die das Evangelium gehört haben, die das Wort persönlich aufgenommen haben, mit Freude aufgenommen haben und reagiert haben und glaubten. Und doch kommt es so weit, dass sie ihren Glauben aufgeben. All diese Dinge sind also an sich weniger als errettender Glaube. Aber es wäre vielleicht nie als weniger bekannt worden, wenn es keine Zeit der Prüfung in ihrem Leben gegeben hätte. Okay? Wisst ihr, unser Herz ist so trügerisch, wir glauben, etwas zu glauben und merken auf einmal, das ist doch nicht so. Und die Zeit der Versuchung, übrigens Prüfung hier auch, ist ein zentraler Bestandteil von Gottes Plan für die Menschen, damit die Realität des Glaubens, das, was er wirklich ist, offenbart werden kann. Das griechische Wort hier für Zeit ist Kairos und bezieht sich auf eine bestimmte Zeit, eine Zeit der Gelegenheit, einen Umstand. Spricht hier von einer Zeit in unserem Leben, im Leben eines Menschen. Und es wird eine Zeit der Prüfung kommen. Und in diesem Fall, in Lukas 8, gab es solche, die dann abfielen. Und dieses Abfallen bedeutet nicht, dass sie einst Kinder Gottes waren. Bitte versteht das nicht falsch. Das griechische Verb aphistemi bedeutet buchstäblich abseits stehen. In der Zeit der Prüfung stehen sie bereits schon abseits von Gott. Sie waren nie Kinder und die Prüfung machte das deutlich. Ihr wisst, dass wir sehr gerne 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19 zitieren und das dürft ihr nochmal hören. Da heißt es denn, wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und das spricht von Menschen, die in der Zeit der Prüfung allein stehen. Sie stehen bereits im Abseits von Gott. Und sie kennen Gott eigentlich gar nicht. Oh ja, vielleicht sind sie religiös. Sie finden zwar wie der Same in Lukas 8 ein wenig Erde, die gerade so ausreicht, damit die Pflanze aufrecht stehen kann, aber diese Pflanze entwickelt in keinerlei Weise irgendwelche Wurzeln. Es geht dabei also nicht um eine Entwurzelung, weil es nie eine Wurzel gegeben hat. Die Pflanze stand einfach so irgendwie aufrecht, auf sich allein gestellt. War nur eine augenscheinliche Verwachsung. Aber es gab nie eine wirkliche Beziehung, nie die Art, durch die die Pflanze tiefe Wurzeln hätte entwickeln und wachsen und Früchte tragen können. Ihr Lieben, die Realität dieser Art von unzureichenden Glauben wurde erst durch die Prüfung sichtbar. Ich sage euch das, unser Herz ist so verführerisch, dass wir uns dazu verleiten könnten, das zu glauben, wenn wir nicht mal wirklich gerettet sind. Übrigens in Lukas 8, Vers 13 wird derselbe Begriff Perasmos, Zeit der Prüfung, verwendet, über den auch Jakobus spricht, über diese Prüfungen. Ihr Lieben, Prüfungen können den Glauben nicht zerstören. Und das müssen wir wissen. Ich möchte das immer wieder betonen, Prüfungen zerstören wahren Glauben nicht. Sie stellen wahren Glauben auf die Probe. Und der Glaube, der sich bei Prüfungen bewährt, erweist sich dann als echter, lebendiger, rettender Glaube. Der Glaube, der die Prüfung nicht besteht, erweist sich als falscher und nicht rettender Glaube. Prüfungen können nicht zerstören. Sie können ihn nur auf den Prüfstand stellen. Und Jakobus befasst sich hauptsächlich mit einem Grund, warum Gott Schwierigkeiten schickt, nämlich die Prüfung der Echtheit des Glaubens. Er tut es, um die Kraft unseres Glaubens zu messen. Wahrer Glaube wird also inmitten einer Prüfung ausharren bis zum Ende. Wahrer Glaube hält sich fest und er geht voran. Er wird bis zum Ende jede Prüfung erdulden. Und die Frage, zu der Jakobus uns wirklich hinzieht, ist, wie macht der Glaube das? Und das wollen wir letztlich auch wissen. Wie kann wahrer Glaube jede Prüfung erdulden? Wie kann wahrer Glaube jeglichen Verlust ertragen und sich dennoch weiter an seinem Glauben an Gott festhalten? Was gibt uns die Fähigkeit, auszuharren und nicht abzufallen? Nun, wir haben damit angefangen und wir haben uns 5 Wege anschauen wollen. 3 haben wir geschafft beim letzten Mal. Der erste Weg war, um siegreich in den Prüfungen zu sein, ist, dass wir eine freudige Einstellung haben müssen. Sie ist erforderlich. Wahrer Glaube zeichnet sich durch eine freudige Einstellung inmitten der Prüfungen aus. Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude. Reine Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet. Da kommt dieses Nachsinnen ins Spiel. Wir müssen nachsinnen. Daniel hat auch davon gesprochen heute Morgen. Wir müssen nachsinnen. über Wahrheiten nachsinnen, über das Wort Gottes nachsinnen, um dorthin zu gelangen, dann bekommen wir diese Freude. Die erste Einstellung, die charakteristisch ist für wahren Glauben, ist also wahre Freude inmitten von diesen Prüfungen des Lebens. Und ihr Lieben, in jeder Prüfung gibt es irgendwo ein Fenster, dem der wahre Gläubige eine Quelle der Freude finden kann. Jedem Fenster des Leides. Und vielleicht ist es einfach nur das Wissen, dass Gott in Kontrolle ist. Vielleicht löst das schon die Freude aus. Weißt du was, ich verstehe das Ganze nicht, aber Gott ist in Kontrolle. Vielleicht ist es auch nur die Hoffnung auf den Himmel. Du lebst vielleicht schon auf dem Sterbebett und denkst, weißt du was, der Himmel kommt noch. Freude. Der wahre Gläubige wird eine freudige Einstellung haben. Egal, was die Umstände sind, egal, wo du bist. Und diese Freude, die müssen wir in unserem eigenen Leben kultivieren. Nicht die natürliche Reaktion, sondern es ist ein Nachdenken über das, wer Gott ist, wie er handelt. Und dann kommen wir dazu und sagen, stimmt ja, das weiß Gott ja schon lange. Und wegen all der positiven Dinge, die Prüfungen bewirken und aufgrund der Tatsache, dass Prüfungen niemals wahren Glauben zerstören können und nie den Plan Gottes verhindern können, wegen all dieser Dinge können wir uns inmitten jeder Prüfung im Leben freuen. Also eine freudige Einstellung zweitens ist für die Fähigkeit auszuharren in diesen Prüfungen und siegreich zu sein ein einsichtiger Verstand nötig. Vers 3, da heißt es, da ihr ja wisst, es hat mit Wissen zu tun, mit unserem Verstand, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ihr müsst Prüfungen mit dieser Kenntnis angehen. Ihr müsst wissen, dass Prüfung Ausharren bewirken wird. Also dieses Durchhaltevermögen, das Gott benutzt, um uns zur geistlichen Reife zu bringen. Ohne Prüfung werdet ihr nicht gestärkt, um auszuharren. Eine freudige Einstellung also und ein einsichtiger Verstand. Und drittens haben wir einen gehorsamen Willen als Bedingung für das siegreiche Ausharren in Prüfung festgestellt. Vers 4 benutzt er im Griechischen ursprünglich ein Imperativ, ein Befehl und sagt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes, dieses soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Mit anderen Worten, lasst die Prüfung kommen und lasst sie das Durchhaltevermögen bringen. Lass das Ausharren Vollkommenheit bringen. Vollkommenheit bedeutet hier, wie wir das letzte Mal betont haben, nicht Sündlosigkeit, sondern es ist geistliche Reife. Lass sie tun, was Gott beabsichtigt. Und Gott hat so viele Absichten damit. Lass sie euch demütig machen. Lass sie euch von der Welt lösen. Sehr oft sind diese Prüfungen dazu da, um uns von der Welt zu lösen. Lasst sie euch auf eine ewige Hoffnung konzentrieren. Lasst sie offenbaren, was ihr wirklich liebt. Manchmal so schmerzhaft zu erkennen, dass man irgendwas anderes geliebt hat. Mehr als Gott. Lasst sie euch lehren, Gottes Segen wertzuschätzen. Lasst sie euch befähigen, anderen zu helfen. Lasst sie Kraft in euch entwickeln, damit ihr in Zukunft noch auf größere Art und Weise eingesetzt werden könnt. Genau das bewirken diese Prüfungen in unserem Leben. Das Ausharren bringt uns dazu, dass wir reifer werden und dann, weil wir reifer sind, können wir für größere Aufgaben eingesetzt werden. Lasst sie euch züchtigen, wenn das eure Reinigung bewirkt. Mit anderen Worten, lasst sie das tun, was Gott beabsichtigt. Kämpft nicht gegen an oder lauft Gott nicht aus der Schule. Der richtige Weg, wenn uns eine Prüfung in unserem Leben ansteht, wenn es ansteht, ist es also, eine freudige Einstellung zu haben, einen einsichtigen Verstand, der die Zwecke Gottes versteht und einen gehorsamen Willen. Dieser gehorsame Wille ist dazu da, damit wir diese Dinge begierig und gespannt akzeptieren, in dem Bewusstsein, dass wir durch diese Prüfung in das Bild des lieben Sohnes umgeformt werden. Und das ist der Weg der Reife. Nun, heute Morgen wollen wir uns mit diesen zwei verbleibenden Wegen, die zwei Einstellungen sprechen, die im Leben eines Menschen, der ausharrt, notwendig sind. Und da ist viertens, brauchen wir ein gläubiges Herz. Ein gläubiges Herz. Dafür betrachten wir die Verse 5 bis 8. Aber lasst uns mal annehmen, und ihr macht eine Prüfung durch und versucht wirklich euer Bestes, um eure freudige Einstellung zu bewahren, einen richtigen Verstand und einen gehorsamen Willen. Aber ihr habt wirklich Schwierigkeiten zu begreifen, was da eigentlich vor sich geht, was da geschieht. Vielleicht sagt ihr euch, oh, weißt du, ich will das Richtige, ich will die richtige Einstellung haben. Ich will das richtige Verständnis haben. Ich möchte einen gehorsamen Willen haben, aber mir fehlt etwas. Mir fehlt die Weisheit und die Kraft, freudig zu bleiben, auszuharren und durch diese Sache zu reifen. Es fällt mir schwer, mein Herz auf die Gründe zur Freude zu richten. Es fällt mir schwer, dies zu verstehen und es fällt mir schwer, es zuzulassen. Ich brauche Hilfe. Was soll ich tun? Klar, ich weiß schon, was ich tue. Ruf den Seelsorger an. Ah. Nein, einen Moment, nicht so schnell. Nun, was wir wirklich brauchen, ist Weisheit. Für eine Prüfung brauchen wir Weisheit. Wir müssen die Prüfung verstehen. Wir brauchen praktische Erkenntnisse, die nötig sind, um die Probleme des Lebens anzugehen. Denn wir werden nicht in der Lage sein, eine freudige Einstellung und einen einsichtigen Verstand und einen gehorsamen Willen zu bewahren, wenn Gott uns nicht mehr gibt als das, was uns unsere Freunde geben, was uns der Mensch geben kann. Nur menschliche Fähigkeiten reichen nicht aus. An dieser Stelle kommen wir dann zu Vers 5 und da heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt. Hier ist dieser ganze Umstand, sollt freudig sein, ihr fallt in diese Schwierigkeiten, aber ihr seid irgendwie nicht in der Lage. Das heißt, euch mangelt es an Weisheit. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt. Weisheit ist immer wertvoll, aber besonders dann, wenn euch eine Prüfung ereilt. Und wenn ihr verstehen wollt, wie ihr freudig sein könnt. Wenn ihr bereit sein wollt, für Gottes heilige Zwecke in der Prüfung auszuharren, dann braucht ihr eben diese Weisheit. Eure menschliche Logik, die Logik eurer Freunde, die vielleicht auf menschliche Logik zurückgreifen, reichen nicht aus. Für Jakobus und für jeden jüdischen Lehrer und zu den Juden in jener Zeit war Weisheit das Verständnis, was erforderlich war, um ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Weisheit bedeutet, gemäß dem Willen und Wort Gottes zu leben und zu funktionieren. Es begann mit der Furcht Gottes und dann wurde dann zum Gehorsam gegenüber Gott. Und wenn wir eine Prüfung durchleben, ihr Lieben, dann brauchen wir Weisheit. Jeder Gläubige wird sich schwach fühlen. Das ist auch gut so. Jeder Gläubige wird die Notwendigkeit für die Kraft und die Ressourcen Gottes entdecken. Und er wird es spüren. Er wird merken, das brauche ich. Er wird nach etwas suchen, an dem er sich inmitten der Prüfung festhalten kann. Und worin geht er? Er geht zu Gott. Und bittet ihn um Weisheit. Das ist die Verheißung. Wenn es jemanden an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Die Suche nach Weisheit ist die wichtigste Suche des Menschen, wirklich. Diejenigen unter uns, die den Herrn kennen und lieben, bietet er diese Weisheit. Sie ist frei greifbar. Kannst sie von dem Herrn erbitten. In Sprüche 3, Vers 5 bis 7 heißt es, vertraue auf Jahwe von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn ihr eine Prüfung durchlebt und ihr Schwierigkeiten habt, verlasst euch nicht auf euren eigenen Verstand, sondern vertraut aus ganzem Herzen auf Gott. Oh, das ist logisch, denkst du? Natürlich mache ich das. Ich weiß es nicht, ob das immer so logisch ist. Wir sind oft so logisch, dass wir erstmal zu unseren Freunden rennen und sagen, oh, ich habe das und das Problem. Das heißt hier, erkenne ihn auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Lieben, vor allen Dingen sucht nicht die Antworten bei euch selbst. Bittet Gott um göttliche Weisheit. Und diese Prüfungen sind eigentlich, und ihr merkt das schon, dazu gedacht, dass sie uns ins Gebet treiben. Und wenn wir ihn bitten, das ist nichts anderes als Gebet. Wenn ihr also in Lebensprüfungen steckt, was auch immer sie sein mögen, besteht Gottes Ziel darin, dass ihr den Bankrott des menschlichen Verstandes und den Bankrott der Antworten, die ihr vielleicht von anderen Menschen bekommt, zu realisieren. Das ist der Zweck, dass wir zu ihm getrieben werden. Ihr wisst, so war es bei Hiob. Der versuchte von jedem um ihn herum Antworten zu bekommen. Und ihr wisst, was seine guten Freunde ihm für Ratschläge gegeben haben, die nicht passend waren. Noch besser war der Ratschlag von seiner Frau. Also, kann er vergessen. Die richtige Antwort ist jedoch immer von Gott verfügbar. Darum müssen wir ihn suchen. Gott ist derjenige, zu dem ihr gehen sollt. Und das ist viel wichtiger, als zu all euren Freunden zu rennen, um antworten zu können. Und in derselben Situation hatte sich auch Hiob befunden. Das ist zunächst viel wichtiger, als irgendeinen Termin mit Seelsorgern zu machen, bevor ihr überhaupt irgendetwas getan habt, um den Verstand Gottes zu befragen. Geht erst zu Gott. Leute, die Verheißung Gottes in diesem Vers ist eine der größten, wenn nicht die größte Verheißung überhaupt. Das heißt, es ist die Verheißung, dass Gott ihm Weisheit was gibt, wenn er sie braucht. Das, ihr Lieben, kann man wirklich nicht toppen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Gott sagt, bitte darum und sie wird ihm gegeben. Ich meine, was könnten wir uns mehr wünschen als die göttliche Erkenntnis, um in jeder Lebensprüfung zu bestehen und richtig darauf zu reagieren? Gott gibt uns diese Weisheit. Und das allein kann uns schon so froh machen. Nun, über was für eine Art und Weisheit reden wir? Wir reden hier nicht über irgendwelche philosophischen Spekulationen. Wir reden davon, das Richtige zu tun. Wir reden davon, zu verstehen, was in Gottes Verstand vor sich geht. Wir reden davon, was Jakobus eingehender in Kapitel 3, Vers 17 diskutiert, die Weisheit von oben. Das ist das richtige Verhalten in all unseren Fragen des Lebens. Darum geht es. Und das ist die Art von Weisheit, die von Gott kommt. Und irgendwo auf unserem Weg müssen wir alle dahin zurückkehren. Wenn Christen heutzutage schwierige Zeiten durchmachen, besteht ihre erste Reaktion in der Regel darin, zu irgendeinem Menschen zu laufen. Ja, was ist das, wenn ihr sofort eine Nachricht kriegt, sei es vom Arzt, oh, ich muss sofort Tante Erna anrufen oder sonst was. Nein, wir gehen zu Gott, wir sollen zu Gott gehen. Geht nicht zu Menschen. Hier steht, wenn es aber jemand unter euch mangelt, so bitte er sie von Gott. Warum bittet ihr? Ihr bittet um eine Art von Verständnis, dieses Verständnis, das euch erlauben wird, freudig zu sein und euch in den Prüfungen den Willen Gottes unterzuordnen. Und ihr bittet um das, was das Richtige in dieser Situation ist. Ihr Lieben, wir sollten alle füreinander beten, dass wir inmitten all der Schwierigkeiten, die wir zu erleben haben, lernen, dass Schwierigkeiten dazu da sind, nicht, dass wir zu anderen Menschen laufen, sondern Gott näher kommen. Lieben, er ist die einzige Quelle wahrer Weisheit. Um den Weg der richtigen Reaktion zu finden, müssen wir zu ihm. Schaut noch einmal Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Und das ist ein Befehl. Das ist nicht optional. Das ist verpflichtend, ein Befehl, uns im Gebet an Gott zu wenden. Prüfungen sollen uns in unserer Abhängigkeit von Gott, ihm näher bringen. Und wir sollen erkennen, dass wir keine menschlichen Hilfsmittel haben, sondern dass uns nur ein unsichtbares Mittel zu unserer Unterstützung bleibt, und das ist Gott selbst. Der wahre Gläubige wird bei seiner Prüfung also wissen, dass er Weisheit braucht, und er ruft Gott dafür an. Und ihr Lieben, das müssen wir mehr tun. Ich weiß, dass wir letztlich irgendwann dahin kommen, wenn wir schon total am Boden liegen, dann fällt uns ein, ach ja, da ist ja noch Gott. Nein, sofort. Am Ende von Jakobus 5 und Vers 16 heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wenn es was? Wenn es sporadisch, leicht oberflächlich, nein, wenn es ernstlich ist. Gott erhört Gebet. Er antwortet. In unserem Text, Vers 5, sehen wir, so erbitte er sie von Gott. Das ist ein Gebot für uns. Lasst die Prüfung euch Gott näher bringen. Lasst Prüfung euch zum Gebet motivieren. Und wenn ihr irgendwelche ernsthaften Schwierigkeiten in eurem Leben durchmacht und diese euer Gebetsleben nicht bereichern, achtet mal darauf, und euch nicht dem Thron der Gnade näher gebracht haben, dann werden die Schwierigkeiten vielleicht noch andauern, bis ihr endlich aufwacht. Es passiert gar nichts, wenn wir nicht Gott um Weisheit bitten. Zeit wird nicht die Wunden heilen, Zeit wird nicht das ganze Problem vereinfachen, sondern wenn ihr endlich aufwacht und anfangt, das zu tun, was Gott sagt. Die Quelle der Weisheit ist vorhanden, aber wir müssen dorthin gehen. Was werden wir finden, wenn wir dort ankommen? Vers 5, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt. Der allen gerne gibt. Wir haben einen großzügigen, wir haben einen barmherzigen Gott, der uns die Dinge gibt, von denen, nach denen wir streben. Das griechische Wort für gerne, haplos, bedeutet bedingungslos. Es bedeutet, ohne zu verhandeln. Es bedeutet freigebig und großzügig. So ist unser Gott. Und es erinnert uns an die Worte in Matthäus Kapitel 7. Da heißt es ab Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Verheißung ist da. Wenn ihr Schwierigkeiten durchmacht, wenn ihr in Bedrängnis seid und wenn ihr eine Prüfung durchlebt, geht im Gebet zu Gott. Er verhandelt nicht, er stellt keine Bedingungen, sondern er gibt die Weisheit, die ihr braucht, um in dieser Prüfung zu bestehen und darauf zu reagieren. Er ist freigebig und großzügig. Ihr Lieben, das habe ich gerade selbst erst wieder erfahren, dass Gott diese Dinge manchmal postwendend gibt. Du bist an einem Moment total entmutigt und niedergeschlagen. Du gehst zum Herrn und sagst, Herr, gib mir Weisheit, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Du drehst dich um, liest ein paar Worte in der Schrift, denkst, und auf einmal bist du erquickt. Kennt ihr das auch? Absolut. Und dann fügt Jakobus in Vers 5 noch einmal hinzu, und ohne Vorwurf. Ja, das bedeutet eigentlich nichts weiter, als dass er nicht zurückhält. Gott ist nicht irgendwie so einer, der sagt, das ist meine Weisheit, die gebe ich niemandem. Nein, ohne Vorbehalte. Und das ist die negative Form der vorherigen Aussage. In Kapitel 1, 17 heißt es, dass er der Geber jeder guten Gabe und jedes vollkommene Geschenk ist. Bei ihm ist keine Veränderung und kein Schatten infolge von Wechsel. Er gibt und er gibt und er gibt und er gibt und er gibt. Und das ist sein Wesen als gebender Gott. Er gibt aufrichtig, ohne zu zögern. Er gibt ohne geistliche Vorbehalte. Und er gibt nicht widerwillig. Ich dachte, eigentlich sollte ich es dir nicht geben, aber naja, okay, hier hast du ein bisschen. Nein, so ist Gott nicht. Gott spielt keine derartigen Spielchen mit euch im Hinblick auf eure Unwürdigkeit. Er erinnert uns nicht in unserer Schwäche daran, wie unwürdig ihr seid. Das tut er nicht. Er ist gut und er gibt immer und immer wieder und er enthält uns nichts vor. Wenn es euch an Weisheit mangelt, so wird euch geboten, Gott darum zu bitten, der allen gerne gibt und ohne Vorwurf gibt. Sagen die, oh, gestern habe ich die auch schon gegeben. Schon wieder? Kann ja wohl nicht wahr sein. Hast du nicht langsam mal genug Weisheit? Nein, ohne Vorwurf, er gibt gerne. Und dann heißt es am Ende von Vers 5, und es wird ihm gegeben werden. Das ist eine wunderbare Zusage. Das ist die Weisheit, die ein Gläubiger braucht, um in seiner Prüfung auszuharren. Sie wird ihm nie vorenthalten werden. Niemals. Er muss darum bitten. Und das ist ein Versprechen. Ein wunderbares Versprechen. Weisheit, die ein Gläubiger braucht, um in Prüfung auszuharren. Sie wird ihm nie vorenthalten werden, wenn er darum bittet. Nie. Und leider bitten wir manchmal einfach nicht darum. Wir tun alles andere, außer Gott zu fragen. Wir kommen überhaupt nicht darauf. Und wir sollten uns dagegen auf die Knie begeben, ihn aus unserem Innersten anrufen und sagen, Herr, hilf du mir, weise du mir den Weg, gib du mir die Weisheit. Psalm 81, Vers 11. Da steht es so wunderbar, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Das ist übrigens auch der Lieblingsvers von einem Zahnarzt in Washington, den ich getroffen habe. Er hat gesagt, ja, tue den Mund weit auf und ich werde ihn füllen. Nein, wirklich ein tolles Versprechen. Gott wird einem Gläubigen, der mitten in einer Prüfung steckt, jedes benötigte Hilfsmittel geben, um siegreich in der Prüfung zu bestehen. Jedes Mittel wird er dir geben. Und das bedeutet, dass wir ausharren, wenn wir ins Gebet gehen. Dass wir durch Gebet ausharren. Manchmal müssen wir immer wieder ins Gebet gehen und sagen, sind wieder gefallen und wir müssen zurück ins Gebet. Und wir harren durch inbrünstige Gebete aus und geben uns Gott hin. In Markus 14, Vers 38 heißt es, wacht und betet, damit ihr nicht in Prüfung fallet oder geratet. Perasmos. Wacht und betet, damit ihr nicht in Perasmos geratet. Und wenn ihr dann einmal drinsteckt, wenn euch eine Prüfung ereilt, sorgt dafür, dass sie nie zu einer Versuchung wird, indem ihr euch auf Gott verlasst. Verlasst euch auf Gott. Wir harren durch Gebet aus, wenn wir Gott bitten. Aber achte einmal auf Vers 6. Da wird eine Bedingung gestellt, wie wir bitten sollen. Erbitte aber im Glauben. Erbitte im Glauben. Mit anderen Worten, es ist ein gläubiges und ein zuversichtliches Gebet. Das ist echtes Vertrauen. Und nachdem Jakobus den bereitwilligen Vater beschrieben hat, wendet er sich jetzt dem wartenden Kind zu. Wenn es jemanden an Weisheit mangelt, dann ist das nicht Gottes Schuld. Wenn ihr eure Prüfung nicht versteht, wenn ihr euch vor Kümmernis verzehrt, vielleicht nicht versteht, warum ihr noch nicht verheiratet seid oder eure Frau oder euer Mann gestorben oder weggelaufen ist oder warum eine Krankheit bekommen hat oder wenn ihr nicht wisst, warum ihr finanzielle Probleme habt, Probleme mit dem Auto oder eurer Behausung, eurem Arbeitsplatz, wenn euch irgendwelche Sorgen ereilen, wenn ihr vielleicht irgendeine Liebschaft habt und diese Liebschaft verzehrt euch, wenn ihr Prüfungen durchmacht und den Grund dafür nicht verstehen könnt, dann ist der Grund dafür anfangs schlicht und einfach, dass ihr Gott nicht gebeten habt. Ihr habt ihn einfach nicht gebeten, dass er euch Weisheit gibt. Und ihr habt ihn nicht aus ganzem Herzen gesucht. Und wenn ihr darum gebeten habt und die Antwort immer noch nicht kennt, habt ihr nicht mit wahrem Glauben gefragt. Vielleicht habt ihr ein wenig unaufrichtig gebetet. Kennt ihr sowas, unaufrichtiges Beten? Ich kenne sowas sehr wohl. Unaufrichtiges Beten zu meinem Vorteil, was ich will, nicht was Gott will. Nee, was ich will. Ich habe das nur irgendwie in so ein frommes Gerede eingehüllt. Aber letztlich ging es gar nicht um Gott, sondern um mich. Nur vielleicht ein bisschen wie im 4. Kapitel von Jakobus, wo ihr betet, um Dinge mit euren Lüsten zu vergeuden. Ich erinnere mich noch, bevor ich verheiratet war, ich habe für eine junge Frau gebetet, möchte die heiraten. Ja, konnte gar nicht verstehen, dass Gott mir die gar nicht gegeben hat. Und ja, heute bin ich ganz froh, dass es nicht so war. Aber ich wollte in meinen Lüsten bestimmte Dinge haben. Und ihr bittet nicht wirklich im aufrichtigen Glauben, aus ganzem Herzen glauben, dass Gott euch erhören kann und wird. Und vielleicht betet ihr genau gegenteilig zu der Art und Weise, wie es in 1. Timotheus, kommen wir noch hin, Kapitel 2, Vers 8, gelehrt wurde zu beten, sie sollen heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Und ihr zweifelt, ob Gott helfen kann. Oh, wisst ihr, das war schon immer so in meinem Leben, das wird sich nichts ändern in meinem Leben. Und wir zweifeln daran, dass Gott irgendwas machen kann. Oder wir könnten das griechische Wort diakrinomai, das den Gedanken des Schwankens beinhaltet, auch so verstehen. Lasst ihn im Glauben erbitten, ohne zu schwanken, hin und her zu schwanken. Und das Wort schwanken oder zaudern bedeutet zweifeln, anfechten oder auch debattieren. Es gibt einige Leute, die einfach bezweifeln, dass Gott ihnen eine Antwort geben kann. Und andere, die einfach mit Gott diskutieren wollen. Die können es nicht kapieren, warum Gott nicht das tut, was sie wollen. Warum er etwas getan hat und deshalb sind ihre Gebete nichts weiter als ein Kampf oder soll ich sagen Krampf. Aber ihr Lieben, wir sollen das verfügbare Angebot und die Macht Gottes nicht anzweifeln. Wir sollen den Zweck und den Willen nicht anzweifeln und nicht debattieren, ob Gott das getan hat, was er hätte tun sollen oder nicht. Wenn etwas in eurem Leben schief läuft, dann ist das kein Grund, mit Gott zu debattieren oder zu streiten oder ihm zu sagen, er hätte es auf eure Weise tun sollen. Standhafter Glaube glaubt einfach, dass Gott souverän ist, dass er liebevoll ist und dass Gott uns allen geben wird, was erforderlich ist, um die Prüfung zu verstehen. Standhafter Glaube tritt im Gebet vor Gott. Ihr Lieben, ist es nicht in der Regel so, dass wir eine Prüfung durchmachen und was wir eigentlich tun sollten, ist direkt zum Herrn zu gehen und ihn ohne Zweifel ihm zu Füßen zu legen, in dem Wissen, dass er sie lösen kann, dass er uns die nötige Weisheit geben kann, ohne anzufechten oder zu debattieren, was er getan hat? Sollten wir diese Dinge nicht ihm übergeben und ihn um Weisheit anrufen? Aber das tun wir viel, viel zu selten. Matthäus 21 enthält diesbezüglich ein paar Verse, die sehr wichtig sind. Da heißt es in Vers 21, in Kapitel 21 vom Matthäus-Evangelium und 22, da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Dann sagt Jesus im Prinzip genau dasselbe. Qualifizierter Glaube setzt die Muskeln der Allmacht Gottes in Bewegung. Nun ist das ist kein Blankoscheck. Ich kann alles erbitten und ich werde bekommen, was ich will. Ihr werdet nicht erhalten, worum ihr bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr werdet nicht erhalten, worum ihr bittet, sofern es nicht mit dem Willen Gottes in Einklang steht. Ihr werdet nicht erhalten, worum ihr bittet, sofern es Gott dem Vater keine Ehre bringt. Heißt ganz deutlich in Johannes 14, 13 und 14. Der betende Jünger jedoch, der wahre Gläubige, der die Kraft des Glaubens nutzt, wird Gott plötzlich und dramatisch am Werk sehen. Das ist die Verheißung. Das habe ich mehrfach so erlebt. Verzweifelt in der Prüfung kommt auf einmal das rapide Eingreifen Gottes. Plötzlich. Was auch immer die Prüfung sein mag, ihr müsst ein gläubiges Herz haben, das glaubt, dass Gott die Prüfung für einen bestimmten Zweck zugelassen hat und dass das so richtig ist. Ihr müsst glauben, dass er euch die Weisheit geben wird, sie zu ertragen und besser zu sein, als ihr je hättet sein können, wenn ihr die Prüfung nicht erduldet hättet. Aber achtet einmal auf Vers 6, das Gegenteil davon. Da heißt es, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein zweifelnder Mensch, ihr Lieben, der vor Gott kommt und nicht wirklich glaubt, dass Gott ihm die Weisheit geben kann und schwankt, der ist ebenso wie dieses wogende Meer, das sich von seinen endlosen Gezeiten vor und zurück bewegt. Vor und zurück, vor und zurück. Das ist interessant, man fährt ans Meer und da sieht es heute noch so aus wie in meiner Kindheit. Die Wellen gehen vor und zurück, vor und zurück. Und das sind Menschen, die Gott wollen, aber gleichzeitig auch etwas anderes wollen. Und hin und her schwanken, lauwarme Menschen, die Gott ausspucken wird eines Tages, weil sie weder heiß noch kalt sind. Und sie sind diese schwankenden Personen, die nicht vor Gott kommen und sich voller Zuversicht und Vertrauen an Gott festhalten. Sie sind einfach wie dieses wogende Meer, hin und her und hin und her. Ja, Gott auf der einen Seite, nein, das andere will ich aber auch noch. In Vers 7 heißt es, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Lieben, solch ein Zweifler, der mit Gott debattiert und der in seinem Vertrauen schwankt und sich nicht fest und ganz dem Herrn verschrieben hat, der wird einfach leer ausgehen. Der wird absolut leer ausgehen. Solch ein Mensch charakterisiert einen Ungläubigen. Und manchmal sind wir vielleicht als schwache Christen auch so, indem wir uns wie Ungläubige verhalten. Aber hier wird ein Ungläubiger beschrieben. Er ist charakterisiert durch sein schwankendes Verhalten. Dieser Zweifler ist ein Mensch, der in die Gemeinde als heuchelnder Christ kommt, der nicht echt ist. Dann in eine Prüfung gerät und beginnt zu zweifeln, mit Gott zu streiten, zornig wird er auf ihn und dann verlässt er die Gemeinde, womöglich auch fluchend und sagt, ach, es gibt eh keinen Gott. Ich habe alles versucht hier. Aber sehr häufig und in vielerlei Hinsicht, ebenso tragisch ist ein Christ, der schwach in seinem Glauben ist. Er macht eine schwere Prüfung durch und statt eine freundliche Einstellung zu haben, einen einsichtigen Verstand, einen gehorsamen Willen und ein gläubiges Herz, schwankt er hin und her. Und wir kennen das aus unserem Leben, oder? Es gibt Zeiten, wo wir so sind wie diese Ungläubigen. Und er scheint nicht in der Lage zu sein, zu beten und Gott um Weisheit zu bitten. Er ist buchstäblich unwillig, die Mittel zu nutzen, die Gott ihm auf seinem geistliches Konto zur Verfügung gestellt hat. Das Ergebnis ist, er erhält nichts. So macht er einfach immer weiter im Elend dieser Prüfung und erfährt nie die Lösung. Wenn er dann ein Kind Gottes ist, dann nimmt Gott ihn in die Zucht und bringt ihn wieder zurück. Die Zusammenfassung finden wir in Vers 8. Ein Mann mit geteiltem Herzen, der hin und her schwankt und nicht weiß, ob er Gott vertrauen oder aufgeben soll. Er ist unbeständig in all seinen Wegen. Ein Mann mit geteilten Herzen ist ein sündhafter Mann und ein sündhafter Mensch. In Jakobus 4,8 sagt er, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Da stinkt Gott. Gott kann es überhaupt nicht brauchen, wenn wir geteilt sind. Mann mit geteilten Herzen ist in Wirklichkeit ein Heuchler. Jemand, der sagt, ich glaube an Gott, aber wenn die Prüfung kommt, weiß er nicht, was er tun soll. Er will Gott vielleicht vertrauen, tut es aber nicht und schwankt hin und her, wie er hier sagt. In diesem Fall wird er nichts empfangen. Genau genommen wird er in all seinen Wegen unbeständig sein. Geteiltes Herz, griechisch die Psychos, zusammengesetzt aus diese zwei, und Psychos, die Seele. Er ist zweiseelig. Er hat zwei Seelen, er ist gespalten, zwei Verstände. Eine Seele, die zwischen Gott und der Welt gespalten ist. Eine Seele, die vertraut und nicht vertraut, glaubt und nicht glaubt, ein Freund des Herrn und ein Freund der Welt. In Jakobus Kapitel 4, Vers 4 steht, Freundschaft der Welt mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und sie lieben die Welt und versuchen gleichzeitig Gott zu lieben. Das geht nicht. Man kann nicht zwei Herren dienen. Gott zu lieben und Gott sagt, es ist unmöglich, mich zu lieben und noch irgendjemand anders zu lieben. John Bunyan nennt diesen Mann in seinem Klassiker Die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit Mr. Facing Both Ways. Das heißt, Herr Doppelblick. Er guckt in zwei Richtungen. Im Psalm 12, Vers 3 spricht von einem doppelten Herzen, das der Herr richten wird. In 5. Mose 6, Vers 5 spricht von einem ungeteilten Herz, wenn es dort heißt, wir sollen den Herrn lieben mit ganzem Herzen. Also ein vollständiges Herz, kein geteiltes Herz. Mit unserer ganzen Seele und mit unserer ganzen Kraft sollen wir ihn lieben. Das hier ist ein unentschlossener Mensch. Ich glaube, insbesondere ein Ungläubiger. Aber so traurig ist es auch, dass wir manchmal eben auch als Christen in der Lage sind, an der Souveränität Gottes zu zweifeln. Gott nicht vertrauen. Es ist Zeit, dass wir uns an ihn wenden und ihn bitten. So ein doppelgesichtiger Mensch mit geteilten Herzen ist in allen Bereichen des Lebens unbeständig. Also nicht nur in einigen, sondern in allen Bereichen. Er kann den Prüfungen des Lebens nicht standhalten, weil er nicht genug Glaube an Gott hat. Und sein Glaube an Gott reicht nicht aus, um nach der Weisheit zu suchen, die er so dringend nötig hat. Und in diesem Brief wird dieser zweifelnde Mensch verdammt. Ein Zweifler ist kein Kind Gottes. Er hat kein Vertrauen, keine wahre Loyalität. Sein ganzes Leben ist Schwankungen unterworfen. Er ist labil, er ist unbeständig. Und dieser Begriff kommt auch in 1. Korinther 14, Vers 33 vor, und zwar in Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Dieser Mensch ist verwirrt, dieser Mensch ist chaotisch und er schafft Unordnung. Er wird auch in Jakobus 3 verwendet, wo es in Vers 8 als unbändig übersetzt wird. Eine Person, die unbeständig ist und schwankt. Also die Verse 5 bis 8 sind im Grunde genommen recht einfach. Wenn euch eine Prüfung ereilt, steht der Weg, um darin auszuharren, darin, dass von Gott göttliche Weisheit empfangen wird. Bedeutet, zu Gott zu gehen und darauf zu vertrauen, dass er freizügig gibt, nie debattiert, nie streitet, nie vorenthält, sondern uns genau das gibt, was wir brauchen, um eben in dieser Prüfung, in der wir stehen, auszuhalten. Aber die Bedingung dafür ist, dass euer Glaube echt ist, dass ihr in einem Glauben nicht wankelmütig seid, nicht wie das aufgewühlte Meer. Wenn euer Glaube wankelmütig ist, mal glaubt und dann wieder nicht, dann steckt ihr mitten drin fest und werdet nichts empfangen. Stattdessen wird ein geteiltes Herz euch in jedem Bereich eures Lebens unbeständig machen. In jedem Bereich. Wahre Stabilität im Leben kommt zu jenen, die inmitten der Prüfung vertrauen. Ein gläubiges Herz, das wahrhaftig glaubt, ist also unverzichtbar zum Ausharren. Nun und schließlich, oh Mann, die Zeit, der fünfte Punkt. Um in den Prüfungen des Lebens erfolgreich zu sein oder siegreich zu sein zu können, ist ein demütiger Geist. Oh, was für ein wunderbares Wort. Ein demütiger Geist. Zunächst Vers 9, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Und das ist ein weiteres Gebot. Ein Gebot, sich zu freuen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, bezieht sich hier auf den sozial Benachteiligten. Auf den armen Christ, der wirtschaftlich gesehen niedrig gestellt ist. Jemand, der nicht viel besitzt. Und ihr müsst wissen, die zerstreuten Gläubigen, an die Jakobus schreibt, die 12 Stämme, die im Ausland da überall verstreut waren, wie es in Vers 1 heißt, waren Opfer von Verfolgung. Sie waren Opfer von Enteignung und von Entbehrung. Rassismus und blinder religiöser Eifer hatte sie dorthin gebracht. Dass Armut weit verbreitet war unter den Judenchristen in der Zerstreuung. Viele von ihnen waren sehr arm. Und das Thema greift er auch immer wieder auf in seinem Brief. Sie besaßen sehr wenig. Und das Wort, das hier mit niedrig gestellt übersetzt wurde, wird in der Septuaginta, dem griechischen Alten Testament, es wird dort verwendet, um das Wort arm zu übersetzen. Im Griechischen war das Taipenas. Lass die Armen sich freuen. Und was bedeutet das? Das ist ein sehr bedeutungsvolles Wort. Es bedeutet, sich eines Privilegs oder eines Besitztums zu rühmen. Lasst sie sich rühmen. Lasst die Armen sich rühmen. Und hier finden wir die Freude eines berechtigten Stolzes. Der Arme mag wohl nichts in dieser Welt besitzen, worüber er sich freuen kann. Aber lasst ihn sich freuen, lasst ihn Gott verherrlichen, denn er hat dennoch ein Privileg. Was ist das? Dass er was? Was steht dort im Text? Erhoben wird. Auf welche Weise wird er erhoben? Geistlich. Er mag vielleicht der Abschaum der Welt sein. Ja, das Fußvolk. Aber er kann sich freuen, weil er für Gott erhaben ist. Jakobus sagt damit, wenn ihr nichts in diesem Leben habt, wenn ihr benachteiligt wurdet, sodass ihr euch vielleicht ganz unten in der Kette der Menschheit wiederfindet, so habt ihr dennoch Anlass zur Freude, weil ihr geistlich erhaben seid. Oh, ihr mögt hungrig sein, aber ihr habt das Brot des Lebens. Ihr mögt durstig sein, aber ihr habt das Wasser des Lebens. Ihr mögt arm sein, aber ihr habt ewigen Reichtum. Ihr mögt von Menschen beiseite geschoben worden sein, aber ihr wurdet von Gott angenommen. Ihr mögt obdachlos sein, aber in eurem künftigen Leben habt ihr eine ewige Bleibe. Jakobus sagt, ihr armen Leute, freut euch, dass ihr Gottes Aufmerksamkeit empfangen habt. Und dass eure Prüfungen euch vollkommen machen, um euch dadurch in der geistlichen Dimension zu erheben. Wenn Gott etwas wegnimmt, tut er das, um euch geistlich reif zu machen. Und ihr seid jetzt arm und ihr findet euch dort überall im Römischen Reich wieder und ihr seid arm und ihr fragt euch vielleicht, was ist der Sinn darin? Gott hat euch schon reich gemacht in einem geistlichen Sinne und er macht euch reif dadurch. Und wenn er euch geistlich reif macht, dann ist das eine Erhöhung. Der Mensch, der benachteiligt ist, kann diese Benachteiligung, seine Prüfung also akzeptieren. Und zwar aufgrund der Hoffnung, dass Gott ihn dadurch in der geistlichen Dimension erhöht. Letztlich zur ewigen Herrlichkeit führt. Letztendlich zu dem Tag erhebt, wenn er das ganze Erbe empfangen wird, das den Heiligen, die Gott lieben, verheißen wurde. Ich meine, das ist ganz einfache Mathematik. Wollt ihr hier ein Erbe antreten, über 2 Millionen und ein paar Jahre in einem Schloss leben? Oder wollt ihr eine ganze Ewigkeit mit dem Schöpfer dieser Welt sein? Ich meine, relativ einfach, oder? Einfach eine einfache mathematische Formel, das zu verstehen. Und eines Tages erlebt der jetzt Niedriggestellte die unbeschreibliche Freude ungetrübter Ewigkeit. Wenn ich das Bild nicht hätte, ich würde verzweifeln in dieser Welt. Das ist meine ganze Hoffnung. Ja, ich führe mein Leben immer mit Blick auf den Lohn, der noch kommen wird. Und wir können uns also in jeder Prüfung freuen. Wir können uns bei jeder Benachteiligung freuen, weil Gott uns für eine erhabene Position in seinem Reich auserwählt hat. Und Paulus sagte, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns an uns geoffenbart werden soll. Könnt ihr in Römer 8, 17 und den folgenden Versen nachlesen. Wir erwarten wahre Reichtümer. Armut ist also eine kurzfristige Prüfung, die nicht sehr lange andauert. Und diejenigen, die diese Art von Prüfung erdulden, zu denen Armut gehört, können sich auf eine herrliche Zeit der Erhebung freuen. Um es nochmal zusammenzufassen, erwartet es nicht, eure Freude von einem weltlichen Umstand abzuleiten. Dann werdet ihr nicht enttäuscht sein. wenn ihr nichts habt. Bezieht eure Freude aus dieser geistlichen Erhöhung, eurer Rettung durch Gott, eure zunehmende Christusähnlichkeit und die Tatsache, dass ihr eines Tages in seiner Gegenwart sein werdet. Und dann schaut andererseits auf Vers 10. Der Reiche dagegen rühme sich seiner Niedrigkeit. Und das bedeutet, lasst ihn sich rühmen. Und hier gilt dasselbe Verb. Lasst ihn sich erhöhen, lasst ihn sich erhöhen und lobpreisen. Lasst ihn sich seiner Niedrigkeit rühmen, heißt es da. Der reiche Bruder aber, über den wir reden, das ist ein reicher Christ, für den alles gut zu verlaufen scheint. Denn so viele Prüfungen, wie ihr wisst, im Leben beziehen sich auf Armut. Und dieser reiche Mensch, bei dem alles in geordneten Bahnen verläuft, der soll sich freuen, nicht wegen seines Reichtums. Nein, nicht deswegen. Sondern wegen seiner Niedrigkeit, seiner Demut. Denn wenn ein reicher Mensch eine Prüfung durchmacht, beginnt er die Dinge realistisch zu sehen und zu erkennen, dass all seine Reichtümer ihm nichts bringen und ihm nichts kaufen können. Meine, Krankheit macht auch beim Reichen keinen Halt, oder? Meine, was macht der Unterschied? Ein Armer, der krank ist und krebskrank wird, oder ein Reicher, der krebskrank wird? Was macht das für einen Unterschied? Der Reiche kann realisieren, dass er gedemütigt wird. Der wohlhabende Christ sollte sich freuen, wenn er in Prüfungen kommt und dort eigentlich den Bankrott der weltlichen Reichtümer sieht, sich auf die Gaben und die Barmherzigkeit Gottes verlassen muss. Der demütige Mensch erfreut sich also daran, an dem, was Gott gibt. Der wohlhabende Mensch erfreut sich auf dieselbe Weise an dem, was Gott ihm gibt. Der Mensch, der nichts hat, freut sich an dem, was Gott ihm gibt. Und der Mensch, der alles hat, sich bewusst ist, dass er damit nicht das kaufen kann, was er braucht, freut sich auch über das, was Gott ihm gegeben hat. Übrigens, der arme Christ kann sich übrigens auch darüber freuen, dass er Kontakte mit reichen Christen hat. Reiche Christ kann sich an dem Privileg freuen, mit Christus und mit armen Gläubigen identifiziert zu werden. Warum? Weil wir alle in einer Prüfung auf derselben Ebene demütig gemacht werden. Und wir uns alle auf Gott verlassen müssen. Und darum geht es. Macht keinen Unterschied, ob du ein bisschen mehr Kohle hast oder nicht. Geld erkauft den Menschen keinen Ausweg aus ihren Problemen und ihren Prüfungen. Es mag zwar wirtschaftliche Probleme lösen, aber dann werdet ihr von einer ganzen anderen Reihe von Problemen ereilt werden, die nicht mit Geld gelöst werden können. Hier geht es also darum, dass Prüfungen in unser Leben kommen, um uns demütig zu machen, egal ob wir arm oder reich sind. Wahre Demut, egal ob sie viele irdische Güter besitzt oder nicht, sagt, meine Mittel liegen bei Gott. Der bekannte Kommentator Lenski sagte dazu, Zitat, der Glaube an Christus erhebt den niedrig gestellten Bruder über seine Prüfung hinaus auf die große Höhe einer Stellung im Reich Christi, wo er als Kind Gottes reich ist, frohlocken und sich rühmen darf. Der Glaube an Christus bietet eine ähnliche Segnung für den reichen Bruder. Er erfüllt ihn mit dem Geist Christi, dem Geist der Niedrigkeit und der wahren christlichen Demut. So wie der arme Bruder all seine irdische Armut vergisst, vergisst der reiche Bruder all seinen irdischen Reichtum und beide sind durch den Glauben in Christus gleich. Zitat Ende. Das ist vollkommen korrekt und diese Gleichheit wird durch Prüfung verdeutlicht. Und wenn ihr einen Sohn oder eine Tochter verliert, eine Ehefrau oder einen Ehemann oder egal wie viel Geld ihr habt, nichts davon erkauft euch einen Ausweg aus dieser Prüfung. Nichts davon. Habt ihr schon mal gewundert, warum so viele Filmstars irgendwo in Drogen enden und sich dann vielleicht noch umbringen oder irgendeines tragischen Todes, unnatürlichen Todes sterben? Die haben doch alles. Ja, die haben nichts alles. Die haben Christus nicht. Aber diese Prüfung ist dieser Gleichmacher. Prüfungen bringen uns zum selben Ausmaß der Abhängigkeit von Gott und bringen uns dadurch demütig einfach auf denselben Stand miteinander und untereinander, damit wir uns nicht vorrangig mit irgendwelchen irdischen Dingen beschäftigen. Und in der Gemeinde erheben wir uns nicht gegen jene, die nichts besitzen oder auch nicht, wir erheben auch nicht die Leute, die viel besitzen. Wir wissen, dass wir gleich sind. Jakobus scheint es ein besonderes Anliegen zu sein, die Reichen ins Visier zu nehmen. Und als Reicher kann man sich schnell was einbilden. Und er tut es in Kapitel 1 und dann immer wieder in seinem Brief, aber achtet einmal auf Vers 10, wo er sagt, der Reiche sollte wegen seiner Niedrigkeit glücklich sein, denn wenn er niedrig gestellt ist, erkennt er, dass die wahren Reichtümer im Jenseits liegen, nicht hier. Wie die Blume des Grases, heißt es dort, wird er vergehen. Reiche Menschen werden vergehen, ganz wie die Blume des Grases. Und in Israel gibt es wirklich im Frühjahr eine Pracht von Blumen. Im Februar blühen sie auf, wisst ihr was? Und im Mai sind sie alle vertrocknet. Der heiße Wüstenwind kommt, der Scirocco. Und dann mit einmal kommt der raus und die Blüten sind alle verblüht. Eine wahre Wüstenlandschaft. Und das ist, was er hier sieht. Er gibt einen wahren Geist der Demut, der besagt, es gibt einen wahren Geist, der besagt, ich setze mein Vertrauen nicht auf die Dinge, die so kurzlebig sind, die so schnell verbrennen. Und dann dehnt er diese Illustration aus in Vers 11 und sagt noch weiter, denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird der Reiche verwelken auf all seinen Wegen. Der Gedanke geht auf Jesaja 40, Vers 6 bis 8 zurück. Er spricht von dieser sengenden Hitze, die in Israel so bekannt ist. Daniel wird das noch erleben, wenn er dorthin geht. Wann gehst du dahin? Im Mai? Ja, es wird schon ganz mollig sein. Ja. Und so wird es in der Zukunft sein, so wird das Schicksal der Reichen sein, die sengende Hitze und der Wind des Zornes, des Todes und des Gerichts Gottes wird alles verbrennen. Der Reiche sollte also in seinen Prüfungen froh sein, weil diese ihn von der Abhängigkeit seiner Güter gelöst haben. Und all seine Mittel werden sowieso verloren gehen. Und er kann froh sein, selbst wenn er alles verbrannt ist, denn dann wird er wahren Reichtum haben, ebenso wie der arme Mann. Was ist also erforderlich? Was für eine Einstellung sollen wir haben, um in Prüfungen siegreich zu bestehen? Erstens, eine freudige Einstellung. Okay? Sehe ich das bei euch? Eine freudige Einstellung, wunderbar. Einen einsichtigen Verstand, ich weiß, manchmal kann das Herz freudig aussehen, aber innen drin sieht es ganz anders aus. Einen gehorsamen Willen, ein gläubiges Herz und einen demütigen Geist, der sich nicht auf unsere Besitztümer, sondern Gottes Gaben verlässt. Und der erste Test für diesen lebendigen Glauben sind Prüfungen und das Ausharren im Leid ist ein Kennzeichen eines echten Gläubigen. Er zeichnet einen Gläubigen aus und ihr müsst ihn in eurem Leben und in dem Leben anderer betrachten, um festzustellen und kritisch zu beurteilen, wer echt ist und wer nicht echt ist. Und während diese Prüfung durchmachen, löst der Herr uns von unserer Abhängigkeit von weltlichen Dingen, ihr Lieben, und bringt uns zu sich selbst. Er bringt uns sich selbst näher. Und das ist so schön, dass er uns heiligt, dass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden. Dafür wollen wir ihm von ganzem Herzen danken. Lasst uns beten. Unser Herr, wir sind dir so dankbar für die Schwierigkeiten, ja, wir sagen es bewusst, für die Schwierigkeiten, die du in unser Leben bringst, weil das haben wir gerade gelernt, dass diese Prüfungen, die in unser Leben kommen, von dir sind, beabsichtigt mit einem Ziel, uns zur geistlichen Reife zu bringen. Damit wir noch für größere Dinge einzusetzen sind, damit wir nicht vom jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern fest werden und auch in diesen Wegen wandeln können. Herr, wir danken dir so sehr, dass du keine Fehler machst. Die scheinbaren Widersprüche sind keine Widersprüche, sondern sind deine aufrichtige Liebe für deine Kinder. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Aber Herr, gleichzeitig wissen wir, dass wenn wir vielleicht in unserem Leben feststellen, dass wir diese Prüfung nicht bestehen, dass wir vielleicht gar nicht deine Kinder sind, dass wir uns irgendwas vorgemacht haben, dass wir uns immer nur in einer ärgerlichen Situation befinden und dich vielleicht beschuldigen sogar noch dafür. Herr, dann zeig du uns unser ungläubiges Herz und überführe all diejenigen, die das nicht glauben können, dass sie Buße tun vor dir und sich zu dir wenden. Und das bitte ich von ganzem Herzen, in Jesu Namen.